so decided.
Das 2-Grad-Ziel ist erstmalig offiziell von der Weltgemeinschaft anerkannt worden. Es gibt klare Entscheidungen zum internationalen Waldschutz, zur Technologiekooperation, zur langfristigen Finanzierung. Darum ist das, glaube ich, ein wirklich bedeutender Schritt für die Wiederbelebung des internationalen Klimaschutzprozesses.
Erleichtert und hörbar zufrieden fasst Bundesumweltminister Norbert Röttgen das Ergebnis des 16. UN-Klimagipfels zusammen. Nach 2 Nächten, die die Delegierten durchverhandelt hatten, nachts um 4 am 11. Dezember 2010 im mexikanischen Badeort Cancun.
Röttgen steht den deutschen Journalisten Rede und Antwort. Im Hintergrund sind die Delegierten der 194 Staaten, die Mitglieder der Klimarahmenkonvention, zu hören, begeistert von ihrer Leistung der vergangenen 14 Tage.
Der Beifall war frenetisch. Und einigen Delegierten standen Tränen in den Augen, als sie in den Stunden zuvor im Plenum ihren Abschlusskommentar zum Übereinkommen von Cancun formulierten. Beispielsweise dem Delegierten der Malediven. Er kommt aus einem Land, dessen Existenz vom Klimawandel bedroht ist. Die Malediven sind ein Inselstaat, den der steigende Meeresspiegel zu überspülen droht. Der Vertreter der Malediven sprach für alle Delegierten der Inselstaaten, die wissen, dass das 2-Grad-Ziel nicht ausreicht, um ihre Inseln vor dem Untergang zu retten.
Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten. Das sind Teile und Kompromisse. Aber das ganze vergangene Jahr haben wir gesagt, dass in Cancun die Grundsteine für das zukünftige Klimaabkommen gelegt werden. Und nun, tatsächlich nun, gehen wir hoffnungsvoll nach Südafrika.
In Südafrika, in Durban nämlich, werden sich die 4000 Delegierten im Dezember 2011 erneut treffen. Auf dem 17. UN-Klimagipfel wollen sie einen weiteren Schritt gehen, einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum internationalen Klimaabkommen hinter sich bringen.
Die Delegationen sind besetzt mit bis zu 120 Mitgliedern. Es gibt Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichsten Themen. Wie kann man den Wald als CO2-Lagerstätte schützen und wirtschaftliche Entwicklung dennoch möglich machen? Wie kann man auf das Ausbreiten der Wüste reagieren und mit immer weniger Wasser dennoch genug Nahrungspflanzen anbauen? Wie können sich Länder vor Wirbelstürmen und Überschwemmungen schützen und wer bezahlt das? Wie ist wirtschaftliche Entwicklung möglich, ohne immer mehr Treibhausgase in die Luft zu pusten und damit die Klimaerwärmung immer weiter anzutreiben?
Die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats, Christiana Figueres, machte vor den Delegierten deutlich, dass noch viele Fragen ungeklärt sind und dass die internationale Gemeinschaft noch einen weiten Weg gehen muss, um den umfassenden Klimaschutzvertrag unterschreiben zu können.
Eure Exzellenzen, die Götter würden Ihnen wahrscheinlich erklären, dass ein solch komplexes Werk das Resultat einer weisen Suche danach ist, wie man viele Bedrohungen geschickt miteinander verflechtet und so sich auflösen lässt. Ich bin überzeugt, in 20 Jahren werden wir das politische Werk bewundern, das Sie gemeinsam erarbeitet haben. Und Sie werden sich liebevoll an Cancun und die Inspiration der Götter erinnern.
Christiana Figueres bewies mit dieser Umschreibung, dass sie den Mut aufgebracht hat, eine neue Strategie in der internationalen Klimapolitik einzuleiten. Diese Strategie setzt auf kleine Schritte, auf Kompromisse zwischen den 194 Staaten, die sich in der Klimarahmenkonvention den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben haben, aber unterschiedlichste Interessen in die Verhandlungen einbringen.
Da sind zum einen die Industrieländer, wie die USA und die Europäische Union, die eine historische Schuld am Klimawandel tragen. Sie haben während der Industrialisierung in den vergangenen 100 Jahren die großen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gebracht, die heute das Klima aufheizen.
Da sind zum anderen die Schwellenländer, wie China, Indien, Brasilien und Südafrika, die mit ihrem dynamischen Wirtschaftswachstum immer mehr CO2 in die Luft blasen, um endlich der Armut in ihren Staaten zu entkommen.
Und da sind schließlich die Entwicklungsländer, die die Folgen der Klimaerwärmung besonders hart zu spüren bekommen, die immer häufiger großen Überschwemmungen und Wirbelstürmen ausgesetzt sind, die aber die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen nicht schultern können, die der Klimawandel mit sich bringt.
Außerdem sind da Staaten wie Saudi-Arabien, deren Wohlstand vom Erdöl abhängt. Das allerdings ist jener fossile Energieträger, auf den die Industrieländer in Zukunft zunehmend verzichten möchten. Denn der industrielle und private Verbrauch von Erdöl produziert Treibhausgase in großen Mengen.
Die Interessen und Erwartungen an einen internationalen Klimaschutzvertrag sind so unterschiedlich, sie widersprechen einander so grundsätzlich, dass nicht möglich war, was die Staats- und Regierungschefs der 194 Mitgliedstaaten 2009 nach Kopenhagen hatte fahren lassen. Sie wollten seinerzeit einen völkerrechtlich verbindlichen Klimaschutzvertrag vereinbaren.
Der damalige Generalsekretär des UN-Klimasekretariats Ivo de Boer hatte deutlich gemacht, was er in Kopenhagen von den Mächtigen der Welt erwartete.
The eyes of the world will be trained on Copenhagen to witness.
Die Augen der Welt werden auf Kopenhagen gerichtet sein, um Zeugnis abzulegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dort einen historischen Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel erleben werden. Es gibt keinen Plan B für Kopenhagen, es gibt nur Plan A, und Plan A steht für Aktion.
Ivo de Boer musste Ende 2009 zusehen, wie sein Plan scheiterte, obwohl alle gekommen waren. US-Präsident Barack Obama, der chinesische Premierminister Wen Jiabao, der indische Premierminister Manmohan Singh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident der EU-Kommission José Manuel Barroso, Brasiliens damaliger Staatspräsident Lula da Silva, der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy und. Alle waren sie da, aber auch nach 3 Tagen intensiver Verhandlungen hatten die mächtigsten Männer und Frauen dieser Welt keine Einigung für einen internationalen Klimavertrag erarbeitet. Ja, nicht einmal einen Fahrplan, wie man zu einem solchen Vertrag kommen könnte.
Alles, was die Staats- und Regierungschefs zustande gebracht hatten, war die Einigung auf das sogenannte 2-Grad-Ziel. Was bedeutet, sie waren sich darin einig, dass man gemeinsam daran arbeiten muss, die menschengemachte Erwärmung des Klimas auf 2 Grad zu begrenzen. Das heißt, auf maximal 2 Grad über der Weltmitteltemperatur am Beginn des Industriezeitalters. Das entspräche dann annähernd dem natürlichen Zustand zwischen 1890 und 1910. Wie, wann und mit was dieses Ziel zu realisieren ist und wer welche Verantwortung übernehmen muss, das war in keinem Satz formuliert.
Die Vertreter der Inselstaaten sahen daher das Meer schon über ihren Bürgern zusammenschlagen.
Die internationale Klimapolitik war gescheitert. Der Generalsekretär des UN-Klimasekretariats, Ivo de Boer, trat zurück. Und es blieben die Worte des US-Präsidenten Barack Obama, der schon vor dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen auf einem Vorbereitungstreffen der Staats- und Regierungschefs in New York im Konferenzsaal der Vereinten Nationen realitätsnah Folgendes formuliert hatte.
But the journey is long. And the journey is hard. And we don't have much time left. To make that journey. It's a journey that will require each of us to persevere through setbacks and fight for every inch of progress, even when it comes in fits and starts.
Die Reise ist weit und die Reise ist anstrengend. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Reise zu machen. Das ist eine Reise, die von uns allen fordert, dass wir Rückschläge aushalten und dass wir für jeden Zentimeter Fortschritt kämpfen.
So formulierte Barack Obama das, was nun am Ende des Jahres 2009 auf alle zukam. Weiter verhandeln, obwohl es keine Aussicht auf einen Klimaschutzvertrag gab. Es noch einmal zu versuchen, aber nun mit einer anderen Strategie. Klaus Mielke von Germanwatch sagt, dass man in Cancun diese neue Strategie gefunden hat. Er beschreibt die Vereinbarung als einen Prozess, der in Cancun eingeleitet wurde und der bis 2015 laufen wird.
In dem Sinne, dass freiwillige Bereitschaften, Klimaschutz zu betreiben, dass die hier erstmal als Minimalziele genommen werden, dass man dann justiert, wie viel ist zum 2-Grad-Ziel, dass man diese Lücke identifiziert und sagt, wie man in den nächsten Jahren dann gemeinsam diese Lücke schließen will. Das ist ein Verfahren, was der Realität mehr entspricht als durch einen Big Bang, wie er in Kopenhagen angestrebt wurde. Alle bewegen sich mit einem Schlag nach vorne und verpflichten sich auch noch völkerrechtlich. Das war wohl eine Illusion und entspricht nicht den Veränderungsprozessen, die sich in den Volkswirtschaften sehr unterschiedlich abspielen müssen.
Denn es geht beim Klimaschutz auch um den Umbau der Wirtschaft. Doch jede Volkswirtschaft hat eigene Bedingungen, unter denen sie diesen Umbau zustande bringen muss. Der Kern des Umbaus ist die Verringerung der Freisetzung von Treibhausgasen. Anders ist die Klimaerwärmung nicht auf die angepeilten 2 Grad einzugrenzen.
Die Atmosphäre, sagen die Meteorologen, verträgt nur noch maximal 400 Gigatonnen CO2. Ein Mehr des Treibhausgases würde das Klima vielerorts unerträglich werden lassen und unsere Lebenssituation schwieriger gestalten. So schwierig, dass der erreichte Wohlstand nicht zu halten sei und Gesellschaften, Volkswirtschaften, Staaten zerstört würden.
Unter diesen Rahmenbedingungen Wohlstand zu sichern, Lebensqualität zu steigern, allen weltweit die gleichen fairen Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. Das bedeutet eine grundsätzliche Veränderung der industriellen Produktionsweisen und der Form des Denkens, sagt Professor Ottmar Edenhofer. Er ist Chefökonom des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und Berater nicht nur der Bundesregierung und der Europäischen Union, sondern auch von Ländern in Asien. Die Welt stehe vor einer gewaltigen Herausforderung, sagt er.
Weil wir ganz massiv eingreifen in die Voraussetzungen, in die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft. Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass wir nur noch eine begrenzte Menge an CO2 in der Atmosphäre ablagern dürfen, dann heißt das mit anderen Worten, wir beschränken die Verbrennung fossiler Energieträger. Und unser jetziges Weltwirtschaftssystem basiert ganz entscheidend auf der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Wenn wir also jetzt sagen, wir müssen die Weltwirtschaft kohlenstoffarm und am Jahrhundertende sogar kohlenstofffrei machen, dann ist doch vollkommen klar, dass das ohne einen fundamentalen Umbau der Weltwirtschaft nicht geht. Das sind große Herausforderungen.
Herausforderungen unterschiedlichster Art. Die USA wollen ihren Wohlstand sichern. In einer Zeit, in der ihnen China mitten in der Wirtschaftskrise vorgemacht hat, wie man ein enormes Wirtschaftswachstum vollbringt, während die USA durch steigende Arbeitslosigkeit und hohe Verschuldung ächzen.
Angesichts des erfolgreichen Wirtschaftswachstums in China reagiert man in den USA mit genauem Blick auf den internationalen Wettbewerb.
Und dennoch haben sich die USA verpflichtet, etwas zu tun. Jonathan Pershing, der Leiter der US-Delegation, präsentierte es stolz in Cancun.
Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, das Präsident Obama in Kopenhagen angekündigt hat. Senkung des Treibhausgases um 17% unter den Wert von 2005. Und das bis 2020.
Das hört sich gut an, ist aber wenig. Denn das bedeutet, dass die USA bis 2020 ungefähr wieder so viel CO2 ausstoßen, wie sie es 1990 getan haben. Mit anderen Worten, ihre massive Steigerung der CO2-Emissionen seit 1990 wird bestenfalls neutralisiert. Wenn man das vergleicht mit anderen Staaten, wie zum Beispiel mit Großbritannien, 19% Reduktion, oder Deutschland, 23% Reduktion, dann ist das US-Ziel eher enttäuschend. Verglichen mit jenen Staaten, die sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet hatten, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist das Versprechen der USA geradezu nichts. Denn das Kyoto-Protokoll hat das Ziel vorgegeben, bis zum Jahr 2012 insgesamt 5,2% weniger CO2 freizusetzen als 1990.
Auch wenn nicht alle Staaten das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, so war es doch ein Meilenstein in der internationalen Klimapolitik. 1997 in Japan ausgehandelt, ist es bis heute das einzige international verbindliche Klimaschutzabkommen. Weltweit haben 184 Länder das Kyoto-Protokoll ratifiziert, darunter 36 Industriestaaten. Sie alle haben sich verbindliche Ziele zur Emissionsminderung zu eigen gemacht. Und nachdem Russland das Abkommen Ende 2004 ratifiziert hatte, konnte das Kyoto-Protokoll am 16. Februar 2005 offiziell in Kraft treten. Zuletzt ratifizierte Australien kurz vor der UN-Klimakonferenz auf Bali 2007 das Protokoll. Und damit waren die USA die letzte Industrienation ohne verbindliche Klimaschutzziele. Mit dem Versprechen in Cancun haben sie sich zwar das erste Mal verpflichtet, aber noch immer keine ausreichenden Ziele für eine Emissionsminderung beschlossen.
Die USA waren und bleiben weiterhin ein Stolperstein im internationalen Klimaprozess, sagt Christoph Bahls von Germanwatch, und lässt die Rolle der USA in Cancun noch einmal Revue passieren.
Die USA waren eigentlich das große Problem hier für die Konferenz. Denn sie hatten ja nicht nur gezeigt, dass sie nicht im Kyoto-Protokoll mitmachen wollen, sondern dass sie eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, ein rechtlich verbindliches Abkommen mit zu unterzeichnen. Und das hat natürlich dann für alle anderen Staaten aus Wettbewerbsgründen die Frage aufgeworfen, wie weit wollen wir denn gehen? Das hat dazu geführt, dass Japan ganz am Anfang schon gesagt hat, nee, ohne Amerikaner und Chinesen machen wir auch kein Kyoto-Protokoll mit. Und das heißt, so ist dann der Reigen der Störfeuer in die Konferenz hineingetragen worden. Gott sei Dank hat man am Schluss Kompromisse gefunden. Aber natürlich sind große Fragen offen geblieben. Die eine Frage ist die der Langfristfinanzierung, die man kaum angetippt hat. Die anderen Fragen sind die der Rechtsform, wie rechtlich verbindlich die Zusagen dann letztlich sein werden. Um die beiden Fragen wird man sich kümmern müssen.
Bis zum UN-Klimagipfel im südafrikanischen Durban im Dezember 2011 müssen diese Fragen beantwortet sein. Sonst wird das Kyoto-Protokoll, das einzig verbindliche Klimaabkommen, doch nicht fortgeschrieben. Seine Gültigkeit endet nämlich 2012.
Dass man sich aber überhaupt noch um etwas kümmern kann, im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen, auf der Ebene des Klimarahmenabkommens, das ist letztlich dem Gastgeberland des UN-Klimagipfels von Cancun zu verdanken. Oder genauer, der Verhandlungsführung der mexikanischen Außenministerin Patricia Espinosa.
Bis zum Nachmittag des letzten Verhandlungstages in Cancun schien alles verloren. Japan, Russland und Kanada blockierten die Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Brasilien und Papua-Neuguinea wehrten sich gegen die Klauseln im UN-Waldschutzprogramm. Diese Klauseln sollten garantieren, dass indigene Völker ihres Lebensraums nicht beraubt werden können. Das sei ein zu schwerer Eingriff in ihre nationalen Hoheitsrechte, argumentierten Brasilien und Papua-Neuguinea.
Überhaupt war der Geist von Kopenhagen noch zu spüren. Oder sollte man sagen, der Ungeist? Die Entwicklungsländer fühlten sich von den Industrieländern übervorteilt. Die Reichen seien nicht bereit, ihre eigenen Emissionen zu senken und stellten zu wenig Hilfe für die ärmeren Staaten bereit, lautete die Anklage. Dabei ging sogar unter, dass China sich bereit zeigte, seine Selbstverpflichtungen auch von der internationalen Gemeinschaft überprüfen zu lassen. Eine entnervte Delegierte rüttelte dann auf:
"Not put on ice in freezing Copenhagen, that we can build upon the progress made and that we can strike a balanced deal. So in short, let's show the world that Cancun can."
Das ist doch nicht im eisigen Kopenhagen alles in Eis gefroren worden, sagte diese Delegierte. Wir können Fortschritte machen, wir können einen fairen Deal zustande bringen. Lasst uns der Welt zeigen, dass Cancun es kann.
Um 5 Uhr nachmittags, kurz vor Toreschluss, kam dann Patricia Espinosa und legte einen eigenen Kyoto-Entwurf, knapp 10 Seiten dünn, auf den Verhandlungstisch. Ganze 2 Seiten waren der Verpflichtung der bisherigen Kyoto-Staaten gewidmet.
Das Entscheidende war jener Absatz, der klar machte, dass es keine Lücke zwischen der ersten und der künftigen zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls geben soll. Um die Schäden durch den Klimawandel zu begrenzen, müssten die Kyoto-Unterzeichnerstaaten ihre Emissionen um 25-40% senken. Zudem sei weitere Arbeit nötig, um konkrete Reduktionsverpflichtungen zu erarbeiten. Selbst Japan stimmte den knappen, klaren Worten zu, unter dem Jubel der Delegierten.
Aprobada.
Euphorisch wurden die Delegierten dann beim zweiten Entwurf der Mexikanerin. Wie kein anderes Papier in der Geschichte der Klimaverhandlungen berücksichtigt es die Positionen der Entwicklungsländer. Das Papier regelt die Einrichtung eines Fonds, der den Entwicklungsländern langfristig Geld für klimapolitische Projekte bereitstellen soll. Wie die Mittel verwendet werden, entscheidet ein zu gleichen Teilen von Vertretern aus Industrie- und Entwicklungsländern besetztes Steuerungsgremium.
Die Industrieländer verpflichten sich ab 2020, gemeinsam 100 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung zu stellen, um Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um Klimaschutz zu unterstützen. Ein großer Teil der Mittel soll dabei für Anpassungsmaßnahmen verwendet werden. Auch das eine Forderung, die von Entwicklungsländern schon lange erhoben wurde.
Die Entwürfe seien zwar nicht perfekt, sagten viele Delegierte im Plenum, aber eine gute Grundlage für die weitere Arbeit. Australien, Lesotho, Singapur, die Europäische Union, die USA, Uruguay und China, alle waren voll des Lobes für Patricia Espinosa. Wir können uns später um Perfektion bemühen, sagte der Abgesandte Bangladeschs.
This is not the end. We shall have
Das ist nicht das Ende. Wir werden weitere 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage und 8760 Stunden haben. Und in den vergangenen 64 Stunden haben wir schon eine Menge erreicht. In the next year. Over the last
64 hours, we have achieved a lot. Die angestrebte Zustimmung jedes einzelnen Staates schien erreicht. Dann aber meldete sich Bolivien zu Wort. Die Delegierten des Andenstaates seien in den Beratungen nicht gehört worden, beklagten sie. Die Dokumente seien unklar und das Kyoto-Protokoll werde durch sie aufgeweicht. Auf Basis der vorliegenden Angebote zur Emissionsminderung sei eine Erderwärmung um 3 bis 4 Grad zu befürchten. Bolivien lehne daher beide Papiere ab, betonte der Delegierte des Landes.
Ich möchte Ihnen klar und unmissverständlich sagen, dass Bolivien dieses Papier nicht akzeptiert, sondern ablehnt. Wir erkennen es nicht an. Es gibt keinen Konsens.
Das wiederholte er immer wieder, während ihm kein anderer Staat in dieser Kritik folgte. Ganz im Gegenteil. Die Inselstaaten, Saudi-Arabien, Ägypten, der Sudan, alle bei anderer Gelegenheit kritischen Geister unterstützten das Papier von Cancun. Selbst die Chinesen und die USA.
Patricia Espinosa, die Präsidentin des Klimagipfels und mexikanische Außenministerin, dankte schließlich der bolivianischen Delegation, bestätigte ihr, dass sie die Kritik gehört habe, dass sie die Ausführungen der Delegierten zu Protokoll nehmen werde und dass das Papier hiermit beschlossen sei.
Gracias, distinguido delegado. Sus posiciones quedarán plenamente reflejadas en las actas. La decisión queda aprobada.
Dank dieser unorthodoxen, gleichwohl formal korrekten Verhandlungsführung hat die Weltgemeinschaft das 2-Grad-Ziel anerkannt, den Waldschutz verankert und das Kopenhagen-Abkommen mit der Klimarahmenkonvention verbunden. Insgesamt sei das Paket zwar nur ein kleiner Schritt zu einem besseren Klimaschutz, aber es mache Hoffnung, sagte Norbert Röttgen, der nun Deutschland als Mitglied der EU in der Pflicht sieht.
Die Europäische Union sollte nun weiter sich verantwortlich fühlen für die Dynamik dieses Prozesses. Darum bin ich für diese Aufwertung des 20%-Ziels auf das 30%-Ziel durch Beiträge aller europäischer Mitgliedstaaten. Das ist, glaube ich, die faire deutsche Position, dass das nicht alles Deutschland allein machen kann. Wir sind eben nicht alleine, sondern auch die anderen 26 müssen ihre Beiträge leisten.
Zwar ist wahr, was Bolivien kritisierte, dass die bisher vereinbarten Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasfreisetzung die durchschnittliche Temperatur der Erde wahrscheinlich um etwa 3,5 Grad steigen lassen. Ein viel größerer Schritt wäre also nötig gewesen, um das ambitionierte 2-Grad-Ziel festzuzurren. Aber wenn China erst einmal tatsächlich die 400 Milliarden Dollar in die Klimatechnologie investiert und so im Wettbewerb den USA Beine macht, dann kommt der Klimaschutzmotor schon noch in Schwung.
Christiana Figueres, die Generalsekretärin, betonte daher, dass die Aufgabe nicht einfach sei, aber sie sei zu schaffen. Sie wisse das, weil die Staatengemeinschaft auch früher schon Werke zustande gebracht habe, die bis heute existieren. Die Klimakonvention und das Kyoto-Protokoll.
The task is not easy, but it is achievable. I know that. Because in the past you have woven tapestries that have turned into significant achievements in the context of the already existing implementation agenda of both the Convention and the Kyoto Protocol.